Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Nachhaltigkeit im Tennis. Fehlanzeige. Ich bin das lebende Beispiel für fast komplette Ignoranz dieses Themas. Habe gerade wieder 36 Dosen meiner Punktspielbälle bestellt. Natürlich online. Die von der Qualität her eigentlich so sind, dass ich sie nicht gerne bestellen würde. Habe letztmalig am Wochenende den Sandplatz bewässert und könnte euch jetzt mit Zahlen, Daten, Fakten zuschütten, sodass wir alle gemeinsam dann ein schlechtes Gewissen bekommen würden, wahrscheinlich. Über 325 Millionen Tennisbälle landen jährlich weltweit im Müllensandplatz, verschlingt bis zu 150.000 Liter Trinkwasser pro Saison. Viele Tennishallen sind energetisch ineffizient und stehen stundenlang leer, gerade im Sommer natürlich. Und der Materialverbrauch im Amateurbereich ist hoch. Das Recycling oftmals gleich null. Was vielleicht fehlt, ist ein neues Narrativ, ein anderer Blick auf den Tennissport und eine echte Veränderung. Ja, ich freue mich über eure Hinweise, auch nach der Folge, und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Sylvia Tournier, die selber mal College-Tennis in den USA gespielt hat, jetzt beim SC Victoria in Hamburg Tennis spielt und das Buch geschrieben hat, Das fehlende Narrativ. Da geht es nicht um Tennis, da geht es um viele andere Dinge, über die wir heute im Podcast wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Zunächst einmal freue ich mich auf die Aufnahme und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wir verlosen ein Buch, Das fehlende Narrativ, von Sylvia Tournier. Achtet auf die Postings bei Instagram oder LinkedIn. Einfach bis Ende Juli 2025 kommentieren.
College Tennis in den USA. Herzlich willkommen, Sylvia Tournier. Wie lautete der Schlachtruf von deinem College?
Der war relativ kurz und knackig mit Go Aztecs.
Go Aztecs, und das ruft man in welcher Stadt, an welcher Uni?
In San Diego. Ich war an der San Diego State University.
Wow. Wir haben fast den gleichen Jahrgang. Also du bist auch schon lange Tennisspielerin. Wir kennen uns von früher vom Hamburger Tennisverband. Sylvia Tournier, das aufstrebende Talent, hast dann in Hamburg immer gespielt. SC Victoria Hamburg, irgendwann Hornhamm auch.
Genau, ich war erst bei Victoria, dann beim THC Hornhamm im Stadtpark und beim Club an der Alster habe ich auch gespielt.
Okay, nochmal, haben wir auch was gemeinsam. Und dann bist du irgendwann nach Amerika und hast da studiert.
Genau.
13 Jahre bei Google gearbeitet.
Richtig.
Dann in den Sack gehauen, wie man so neudeutsch sagt, und nun ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Das fehlende Narrativ und bist so gesehen dann Nachhaltigkeitsexpertin geworden. Kann man das so sagen?
Ich habe mich da so ein bisschen selber rein entwickelt, genau. Ich habe, so wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt. Erst so seit, ja, sagen wir mal 4 Jahren bin ich mit dem Thema so ein bisschen näher beschäftigt. Und das Thema hat mich extrem neugierig gemacht, weil Nachhaltigkeit ist so ein Begriff, der so schwammig ist. Und ich dachte, ne, bei so Partnergesprächen, Kundengesprächen bei Google, das Thema kam immer mehr auf. Was heißt das eigentlich? Hab dann ganz viele Dokus gesehen, Bücher gelesen, viel über die Themen gesprochen mit meinen Partnern und Freunden. Und hatte dann so den Moment, dass ich dachte, warum weiß ich eigentlich so wenig über, ne, wie es der Welt geht, was passiert eigentlich da draußen? Und war echt tatsächlich auch schockiert, was alles da stattfindet, wie schlecht es unserer Erde geht und warum ich so wenig weiß. Ne? Also ich bin ja eigentlich eine relativ gebildete Person, auch relativ neugierig. Trotzdem wusste ich halt sehr, sehr wenig und das hat mich schockiert. Und dann, genau, bin ich halt auf den Gedanken gekommen, also Schreiben hat mir eh schon immer ein bisschen Spaß gemacht, dass ich überlegt habe, warum gibt es eigentlich kein Buch, was genau diese Themen so gut zusammenfasst. und bin dann auf die Idee gekommen, das dann selber zu schreiben und habe das dann auch relativ kurz und schmerzlos durchgezogen. Habe jetzt ein gutes halbes Jahr dafür gebraucht, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war auch echt eine Erfüllung. Ich habe sehr selbst über mich und über die Umwelt und über viele Themen viel gelernt. Und genau, das war das Projekt Buch, was dann im Oktober 2023 gestartet ist und im letzten Jahr im Oktober veröffentlicht wurde.
Das Buch kann man natürlich bestellen. Ich packe den Link in die Shownotes sowieso mit prominentem Vorwort. Aber das ist ja im Prinzip gar nicht so unser Hauptthema heute. Ich habe dich ja dann angesprochen. Wir haben uns ja beim Punktspiel gesehen von deinem Freund, beim Doppelturnier, also sind uns jetzt mehrfach beim Tennis über den Weg gelaufen. Und dann habe ich natürlich bei LinkedIn gesehen, da kann man dir ja auch folgen, dass du dieses Buch geschrieben hast, und habe mich persönlich ja rudimentär auch hin und wieder mit dem Thema beschäftigt. Ich habe recycelbare Bälle mal getestet, habe mit Leuten aus dem Tennishandel, Onlinehandel auch gesprochen, die diese gelben Boxen herstellt, wo man diese Bälle reinschmeißt. Ich habe mir auch YouTube-Videos angeschaut, wie Tennisbälle recycelt werden und wie sie hergestellt werden. Also das Thema treibt mich irgendwie auch um, aber kleine Vorbemerkung oder Disclaimer, ich möchte hier keineswegs irgendwie, stehe nicht mit erhobenem Zeigefinger, ich denke du auch nicht. Wir sagen nicht den Leuten und so müsst ihr es bitte machen. Aber wir wollen schon so ein paar Fragen stellen und eventuell gelingt es uns ja gemeinsam, ein paar Handlungsempfehlungen heute auszusprechen für Tennisspieler, für Vereine, für Funktionäre, für die Hersteller vielleicht, für den Handel. Es gibt ja verschiedene Protagonisten und ich würde gerne mal einsteigen in das Thema und dich ganz allgemein fragen, warum ist denn Nachhaltigkeit überhaupt wichtig im Tennis?
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Vor 4 Jahren war das bei mir noch überhaupt gar kein Thema. Und witzigerweise habe ich mich mit dem Thema ja, mit dem Buch sehr viel auch beschäftigt, aber weniger im Tennisbereich, so wie du. Also war jetzt mein Hobby und ich bin nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche zum Tennis gefahren, aber habe mir darüber wenig Gedanken gemacht. Aber tatsächlich jetzt, wo du die Bälle ansprichst, macht man sich ja schon Gedanken. Wo landen die eigentlich? Wie viele Bälle verbraucht man? Die Qualität ist jetzt auch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Insofern, habe ich mir auch sehr stark Gedanken darüber gemacht und man kann das ganz gut erklären mit dem Konzept der planetaren Grenzen, was vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Und zwar hat der Tennissport schon Auswirkungen auf 3 ganz wesentliche Bereiche, die da auch benannt werden. Also das Konzept der planetaren Grenzen wurde von Wissenschaftlern entwickelt und es beschreibt 9 Bereiche, die für die Überlebensfähigkeit von uns Menschen wirklich entscheidend, also kritisch sind. Und 6 dieser Bereiche sind schon so eingeschränkt beziehungsweise die Belastbarkeitsgrenzen überschritten, dass die Balance der Ökosysteme gefährdet ist. Das heißt, es wurden so Belastbarkeitsgrenzen identifiziert und wenn diese überschritten sind, dann ist die Überlebensfähigkeit tatsächlich der Menschen gefährdet. Und nur eine dieser Bereiche betrifft den Klimawandel. Da sieht man halt, dass es auch verschiedene ökologische Krisen gibt neben dem Klimawandel, wie zum Beispiel auch Biodiversität. Und klar hat Tennis Einfluss auf den CO2-Ausstoß, also alleine mit den Tennisbällen, die hergestellt werden, mit Tennisschlägern oder auch Hartplatzbelägen. All das ist halt sehr energieintensiv in der Herstellung und verursacht viel CO2. Wird häufig auch in Asien hergestellt, sodass wir hier lange Lieferketten haben, Transportwege. Und insofern, haben wir auch viel mit Reiseaktivitäten zu tun, ob das die Profis sind, die zu den Turnieren fahren. Wir kennen das von uns selber, wenn wir Punktspiele haben irgendwo außerhalb von unserer Heimatstadt, dass wir da meistens mit dem Auto hinfahren, weil es dann auch nicht gut erreichbar ist mit der Bahn. Das ist so der Bereich Klimawandel und dann gibt es den Bereich, der nennt sich die Einbringung von neuen Substanzen. Das ist in erster Linie Plastik. Da haben wir auch sehr, sehr viel Einfluss drauf, indem wir halt sehr viel Plastik produzieren oder Kunststoff aus den verschiedenen Materialien, die wir auch im Tennissport verwenden. Und hier haben wir das Problem, dass wir eine riesengroße Plastikeinbringung haben, die letztendlich auch unsere Ozeane, Meere, die ganzen Ökosysteme gefährdet. Das heißt, wir recyceln zwar einiges an Plastik, bei den Tennisbällen stehen wir, glaube ich, ganz am Anfang, aber längst noch nicht alles Kunststoff, was wir produzieren. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht wirklich möglich sein. Und die Frage ist, was passiert denn mit diesem Plastik, wenn es nicht recycelt wird? Dann landet es irgendwann im Ozean über die asiatischen Länder. Meistens entsteht dann Mikroplastik, was dann die Meerestiere wiederum zu sich nehmen. und wir letztendlich auch aufnehmen in der Nahrungskette. Und Mikroplastik wurde auch schon im menschlichen Körper nachgewiesen. Man weiß jetzt noch nicht, was die Folgen, Konsequenzen für uns sind, aber ich glaube nicht, dass es halt sehr gesund sein kann. Also wir haben den Klimawandel, wir haben die Einbringung von Plastik und der dritte Bereich ist das Süßwasser. Was viele nicht wissen, wir haben eine extreme Wasserknappheit auf der Welt. Also schon über 2 Milliarden Menschen sind von Wassermangel betroffen. Ich glaube, knapp 1 Milliarde Menschen droht die Gefahr, dass sie bis 2030 ihr Heimatland verlassen müssen, weil Dürren sozusagen ja es nicht mehr erlauben, dass sie dort leben können. Und auch in Deutschland haben wir immer mehr mit Wasser zu tun. Es gibt letztendlich auch schon Wasserschwund, was wenige wissen, auch in Deutschland. Wir haben seit dem Jahr 2000 einen Verlust von Wasser, was ungefähr der Menge des Bodensees entspricht. Und wir sehen auch in diesem Jahr, ne, also die ganze Frühling war so trocken wie noch nie. Also zeigen ja auch die Wetteraufzeichnungen, dass wir hier ein riesen Dürreproblem auch in Deutschland haben, dass der Grundwasserpegel nicht mehr der gleiche ist wie vor einigen Jahren. Und einige Regionen, ich glaube in Hannover oder Sachsen-Anhalt, die haben schon Begrenzungen eingeführt, dass man gar nicht mehr tagsüber private Gärten oder auch Sportanlagen sprengen darf ab, ich glaube, 27 Grad. Insofern ist das natürlich auch ein Riesenthema für den Tennissport. Also wie kann ich eigentlich auch Wasser sparen beim Sprengen der Plätze? Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich darüber Gedanken zu machen oder überhaupt so sensibilisiert zu werden, dass es ein Thema ist, auch für den Tennissport. Und wie können wir oder auch Verbände, die verschiedenen Akteure, die du angesprochen hast, wie kann jeder so einen Beitrag leisten? Und ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, darüber zu sprechen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und umso schöner, dass ich heute hier bei dir sein darf.
Ja, große Freude, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe mir ja im Vorfeld dann auch ein paar Gedanken gemacht und mir überlegt, naja, was kann man denn an radikalen Forderungen oder Handlungsempfehlungen aussprechen? Oder bildlich vor Augen auch nochmal geführt, was ich so in den letzten Wochen beim Tennis erlebt habe. Und wir beide, wir sind uns wahrscheinlich einig, wir sind noch nicht irgendwie auf dem Platz gelaufen, haben jemanden den Schlauch aus der Hand gerissen. Also ich habe es bei Victoria nicht erlebt und bei mir Blumenau oder SVB auch nicht, dass jemand gesagt hat, hören Sie bitte auf, aus ökologischen Gründen hier den Platz zu sprengen. Wir müssen Wasser sparen. Das Gegenteil ist der Fall. In der Regel, auch wenn es gar nicht so heiß ist und so staubig trocken, kommen Mitglieder oder Leute aus dem Vorstand auch mit zu sagen, denk dran, dass du nach dem Spielen dann auch den Platz wieder wässerst. So, und man drückt da auf diesen Knopf und dann, naja, wird der Platz nass gemacht. Man achtet sehr auf die Spielqualität, auf den Spielkomfort. Das hat ja meiner Meinung nach, so spielt da eine übergeordnete Rolle bei uns Tennisspielern. Bei Tennisbällen ist das auch so. Keiner sagt, die Bälle nach dem Doppel, die sind ja noch ganz gut. Die können wir fürs nächste Punktspiel ja auch noch gebrauchen. Pustekuchen. Wie selbstverständlich öffnet man eine neue Dose Bälle vom Punktspiel. In der Regel machen das sogar relativ viele bei jedem Mal spielen, weil die Tennisballqualität relativ stark nachgelassen hat. Warum ist Awareness wichtig für das Thema Nachhaltigkeit aus deiner Sicht? Warum ist die so gering, die Awareness?
Genau, sie ist nicht wirklich da. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also einerseits ist es halt nur in Anführungszeichen ein Hobby und die meisten gehen nach der Arbeit zum Sport, wollen entspannen und wollen einfach abschalten, spielen. Und das ist halt auch der normale Prozess, wie in den letzten Dekaden ja immer da war. Ne? Also man ändert sein Verhalten ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dass Tennis im Vergleich zu anderen Sportarten auch nicht so diese Naturverbundenheit hat, also wie zum Beispiel Fahrradfahren, Wandern, Klettern oder Skifahren. Da merkt man ja sofort auch, wie man Einfluss hat, beziehungsweise was passiert mit der Umwelt. Diese Naturverbundenheit fehlt. Ich glaube auch, dass bisher zu wenig Druck von allen Akteuren auch da war. Also es gibt keinen Profi, der wirklich so ein Green Leader ist, der vorangeht und sagt, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in unserem Sport. Ich glaube, Dominic Thiem ist einer, der sich relativ viel einsetzt für verschiedene Themen, wie Biodiversität zum Beispiel. Aber genau, es gibt halt wenig Druck von unten noch von oben. Es gibt Verharrungskräfte. Ich finde, Tennis ist ein sehr auch konservativer Sport. dass du halt ja auch eher ältere Funktionäre in den Gremien sitzen hast. Du hast halt auch im Vereinswesen Ehrenämtler, die das alles noch über ihre normale Arbeitszeit machen. Viele arbeiten halt hauptberuflich und sind dann noch für das Management des Vereins zuständig. Insofern, ja, es ist da halt auch noch nicht angekommen, weil ja die Beharrungskräfte da sind und auch der Need der Veränderung noch nicht wirklich eingetroffen ist. Also bisher war es auch nicht wirklich notwendig, irgendwas zu ändern. Mhm. Darüber hinaus ist Tennis, finde ich, ein sehr eventgetriebener Sport. Also wir haben sehr viele Events, Turniere, wo die Profis dann natürlich auch von A nach B jetten und am schnellsten so zum Turnier kommen. Wir haben Fast Fashion natürlich auch im Tennissport. Das heißt, ein Zverev oder ein Sinner haben zu jedem Grand Slam Turnier neues Outfit. Das heißt, die Hersteller sind natürlich auch sehr stark daran interessiert, dann ihre Klamotten, ihre Artikel möglichst häufig viel zu verkaufen. Es gibt jetzt keinen Profi, der 2 Jahre lang das gleiche Outfit trägt, aus Gründen der Nachhaltigkeit. Wäre natürlich auch eine super Maßnahme, als Profi da mal Zeichen zu setzen und zu sagen, nee, ich habe jetzt das gleiche Outfit für die nächsten Jahre an, weil es einfach auch reicht. Insofern, genau, gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe, warum die Awareness noch so gering ist. Und ich glaube, dass sich das aber auch ändern wird. Wir haben jetzt die Süßwasserknappheit, Thema, was jetzt auch in Deutschland immer wichtiger wird. Und die Vereine müssen jetzt auch schauen, wie sie finanziell vielleicht einsparen können, auch mit Energiemaßnahmen. Das sind alles Themen, wie man, glaube ich, auch eher argumentieren kann. Nicht, dass man auf Verbote setzt, da bin ich immer kein Fan von, sondern wir müssen eigentlich schauen, wie können wir positive Anreize finden und setzen, auch mit Fördermitteln, dass die Vereine tatsächlich dann auch finanziell davon profitieren, dass sie Solaranlagen bauen, Wärmepumpen einsetzen, weniger Wasser verbrauchen, LED-Beleuchtung einsetzen und so weiter.
Mhm. Beim Energieverbrauch nehme ich es so wahr, dass wenn die jetzt instand gehalten werden oder die ja, renovierungsbedürftigen Tennishallen, die ich so kenne, da werden genau diese Maßnahmen in der Regel ergriffen, weil man aber auch Fördermittel bekommt. Also das ist ja ein positiver Anreiz. Da ist ein Topf, da ist ein Geldtopf. Entweder, ja, sogar von der EU gibt es teilweise Fördermittel. Ich glaube, das kennt auch jeder Verein und da ist auch jeder.
Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Nee? Ich finde das Thema Fördermittel relativ schwierig zu durchdringen. Also ich bin jetzt selber nicht tief drin in dem Thema, aber ich glaube, es gibt halt verschiedene Töpfe und verschiedene Fördermittel, die man jetzt am Anfang auch gar nicht so wirklich auf dem Zettel hat. Also bei Victoria sind wir gerade dabei, auch zu überlegen, welche, also wir sind dabei, 3 Plätze neu zu sanieren und haben auch geschaut, was kommt da in Betracht, auch was Nachhaltigkeit angeht, Umweltfreundlichkeit und so weiter.
Und
da sind wir auch an verschiedenen Fördermitteln dran, aber die muss man erstmal kennen oder auch den Zugang kennen. Und das, finde ich, kann man auch besser managen. Also es gibt halt natürlich, weil der Tennissport sehr fragmentiert ist, viele Vereine haben ja das gleiche Problem, brauchen Fördermittel, keine richtigen Guides oder auch Checklisten und so Hilfe, Unterstützung von den Verbänden, von den, ja, vom Deutschen Tennisbund. Vielleicht gibt es die, aber nicht wirklich zugänglich. Da könnte man, glaube ich, auch mehr machen, dass man halt noch mehr Anreize schafft und das den Verein so möglich macht, wie es dann auch geht.
Hm. Beim Bayerischen Tennisverband weiß ich, dass es da 2, meine ich, Consultants gibt, die die Vereine beraten in fast jeder Hinsicht. Also eher beim Thema Digitalisierung. Ich meine aber auch beim Thema Fördermittel, also ob es da EU-Mittel gibt oder vom Bayerischen Sportbund oder Hamburger Sportbund in Hamburg jeweils dann entsprechend oder eben vom DTB, ob es da irgendwelche Fördertöpfe gibt. Bin ich bei dir. Ja.
Also kann sein, dass es das gibt. Uns war oder mir war es nicht bekannt. Und ich glaube, also wenn es sowas geben sollte, wäre es super, das mehr publik zu machen.
Mhm, guter Punkt. Wir haben ja sicherlich ganz, ganz, ganz viele Hörer, die sich dann auch jetzt so die Frage stellen, aha, die bauen 3 neue Plätze, ach, wir müssen die auch irgendwann bei uns neu bauen. Die radikale Forderung wäre ja, Sandplätze werden verboten, weil zu viel Süßwasser verbraucht wird. Ich habe gelernt, 150.000 Liter ungefähr pro Kopf, ist keine wissenschaftlich ermittelte Zahl von mir, also die habe ich echt ergoogelt, mehr oder weniger, oder ChatGPT gefragt. Zu welchem Schluss kommt ihr denn, wenn wir den Gedanken nochmal weiterspinnen? Das habt ihr jetzt auch gesagt. Also wir können das mit unserem ökologischen Gewissen beim SC Victoria Hamburg nicht mehr vereinbaren, Sandplätze zu bauen und wir bauen jetzt 3 Hardcourts?
Hardcores sind ja auch jetzt nicht die beste Wahl in Sachen Nachhaltigkeit.
Aha.
Also weil die ja sehr stark versiegeln. Das heißt, das Regenwasser kann dann nicht wirklich ins Grundwasser so gut gelangen wie vorher. Da sind Sandplätze eindeutig besser. Mhm. Du hast bei Hardcores natürlich auch diese Kunststoffbeschichtung, die auch viel häufiger ausgewechselt werden muss, als man denkt. Du hast dann auch Mikroplastikabrieb. Also ich glaube, es gibt ja auch neue Möglichkeiten, dass die auch nachhaltiger werden. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind die jetzt nicht so nachhaltig, wie man immer denkt.
Mhm.
Es gibt aber auch neue Sandplatzarten, die weniger Wasser brauchen. Ne? Also das kann man schon einsehen, also verschiedene Möglichkeiten, da den Wasserbedarf zu reduzieren. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, ich glaube, einige Clubs auch hier in Hamburg überlegen, wie sie diese Regenwasserzisternen nutzen. Also dann quasi das Regenwasser aufnehmen und damit dann die Plätze sprengen. Also so kann man natürlich nachhaltig dann immer noch die Plätze sprengen, ohne dass man sauberes Trinkwasser verwendet. Also das wäre, glaube ich, eher so die Wahl, wo ich hingehen würde.
Mhm.
Verbote oder so starke Regelungen würde ich ja immer eher vermeiden, wie schon gesagt. Mhm. Ich glaube, es wird in Zukunft auch immer mehr, weiß nicht, neue Möglichkeiten geben, wie man Tennisplätze auch nachhaltiger gestalten kann.
Mhm. Halten wir fest, wir wollen weiter Sandplatztennis spielen in Deutschland. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ja, wir wollen ja nicht ernsthaft darauf verzichten. Und ich habe gelernt, dass eben Hardcourts jetzt auch nicht das Nonplusultra sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ja, wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile. Wie nachhaltig sind denn die Materialien? Kannst du da das einmal so durchdeklinieren für die Hörer?
Genau, also wir haben ja verschiedene Materialien. Was heißt durchdeklinieren? Es gibt die Tennisschläger. Ich glaube, es gibt keine Marke, die jetzt wirklich einen sehr nachhaltigen Tennisschläger produziert.
Wüsste ich auch nicht.
Das sind ja tatsächlich auch Materialien, die viel CO2 ausstoßen, also sehr energieintensiv sind bei der Herstellung. Genauso Tennisseiten. Ich glaube, Tennisseiten sind auch hauptsächlich zu fast 100% synthetisch und Recycling tatsächlich auch schwierig, beziehungsweise ich habe noch keine Seite gesehen, die wirklich recycelt auch gut spielbar ist. Griffbänder gibt es tatsächlich auch biologisch abbaubare. Ich habe sie selber noch nicht getestet, habe mir jetzt aber welche bestellt. Mal schauen, wie die auch dann auf der Hand liegen sozusagen. Und dann genau sind wir bei den Bällen, die wir auch schon anfangs angesprochen hatten. Bälle sind insgesamt sehr, sehr schwierig zu recyceln, weil sie ja diesen Gummikern haben und eine Filzhülle. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese beiden Materialien auseinanderzubekommen. Also ich glaube, es gibt jetzt erste Hersteller, die das genau machen. Ob das in Deutschland ist oder UK, in Frankreich, in USA, gibt es schon erste Konzepte, auch mit Rückführungsmaßnahmen. Aber das bleibt sehr, sehr schwierig und, glaube ich, auch kostenintensiv. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr viel besser werden. Ne? Die Frage ist halt auch, muss man den Tennisball immer recyceln? Kann man ihn nicht wieder neu aufpumpen wie andere Bälle? Ist mir auch mal so in den Sinn gekommen. Also ich glaube, bisher haben wir viel zu wenig geforscht.
Gibt es.
Also, gibt es sogar, okay.
Ja, aber frag mich, ob die Qualität dann gut ist. Weiß ich nicht.
Genau, und das ist natürlich immer so ein Thema. Erst, finde ich, muss die Qualität da sein, dass die Bälle auch angenommen werden. Du wirst jetzt das nicht hinbekommen, dass du sagst, wir haben jetzt irgendwie neue recycelbare Bälle. Die wird erstmal keiner kaufen, wenn die Qualität nicht stimmt. Also die müssen top sein, sonst wirst du diese Transformation nicht hinbekommen. Und wenn du dann gute Bälle hast und die gleichwertig sind mit anderen herkömmlichen Bällen, dann glaube ich, ist es schon ein, ja, auf jeden Fall Wettbewerbsvorteil, dass du dann die Bälle nachhaltig hergestellt hast.
Dann nehme ich mal den Ball auf. Und dann sprechen wir mal ein bisschen vertieft über das Thema Bälle. Also, es halten wir fest, ich weiß, es gibt in den Niederlanden eine Firma, die recycelbare Bälle herstellt. Wir beide spielen Punktspiele mit irgendeiner Marke und wollen tendenziell ja auch als Punktspieler oder Turnierspieler, je nachdem, mit der Marke spielen, mit der wir unsere Wettkämpfe bestreiten. Ich glaube, dieses Denken ist doch relativ weit verbreitet. Die Leute fangen jetzt nicht an, irgendwie, wenn mit Dunlop die Punktspiele gespielt werden, sehr gerne mit Penn oder Dunlop oder Trethorn zu trainieren.
Absolut,
da
ja.
Gibt es eine hohe Sensibilität, glaube ich, bei vielen, vielen Tennisspielern. Dann hast du natürlich Trainer, die unglaublich viele Bälle einsetzen. Also ich glaube, da hat man einen relativ starken Hebel, die mehrfach im Jahr dann sicherlich neue Bälle bestellen. Das ist ein großer Kostenfaktor für die Vereine oder für den selbstständigen Trainer sicherlich auch. Der überlegt sich auch dreimal, naja, kaufe ich jetzt neue Bälle für meine Kunden oder nicht? Und ich habe das, also je länger ich über dieses Thema Bälle nachdenke, desto mehr kommt der Sozialist in mir hervor, weil ich habe das System so verstanden, das muss man, glaube ich, auch dann irgendwo mit in Betracht ziehen, dass die Landesverbände jeweils Rahmenverträge abschließen mit einem Ballhersteller, Beispiel Hamburger Tennisverband mit Dunlop, dass die dann natürlich Summe X zahlen und sagen, hier werden bei den Punktspielen und bei den Meisterschaften nur Dunlop-Bälle eingesetzt. Daraus resultiert ja auch ein gewisser Umsatz, der dann bei uns kleinen Tennisspielern ankommt, weil wir dann entsprechend sagen, ich bestelle auch Dunlop-Bälle. So, und dass dieser Kreislauf, das ist, glaube ich, total nachvollziehbar für jeden Hörer. Am Ende verdient Dunlop, und das sollen sie ja auch, irgendwie Geld damit. Und der Landesverband finanziert so vielleicht einen Teil der Geschäftsstelle. Und dann ja, ist da der kleine Tennisspieler, der dann jeweils 12 Euro oder mehr oder 14 Euro für 4 Bälle zahlt, die regelmäßig kaputt gehen. So, das ist jetzt erstmal so dieser Wirtschaftskreislauf, den ich versucht habe zu beschreiben. Und dann kommt ja nicht ernsthaft irgendjemand, also ich zumindest nicht, auf die Idee und sage, hey Leute, lasst uns mal die recycelbaren Bälle aus Holland bestellen, nur noch. Und lasst uns mal nicht mit Dunlop spielen. Ist das nicht der erste Fehler? Also ich muss mir doch erstmal selber an die eigene Nase fassen und mit positivem Beispiel auch vorangehen, ohne dass jetzt irgendwie ein Verbot auftritt. Aber ich kenne niemanden, der irgendwie da sagt, ich trage nur noch recycelbare Klamotten. Gibt es. Wir bestellen nur noch diese Bälle, ich weiß nicht, welche Marke das ist, wo man die Bälle wirklich dann mit in einen Druckbehälter gibt und dann springen die wieder 2 Stunden. Ich kenne niemanden. Und ich kenne du auch.
Ich kenne auch niemanden.
Wir kennen viele, stimmt, Tennisspieler. Ja, ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, also ich glaube, genau, zum ersten Punkt, die wirtschaftlichen Interessen der Industrie spielen immer eine Riesenrolle. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Mhm. Da geht es auch ganz stark darum, also ich habe halt viel recherchiert zu dem Thema, wie konnte das eigentlich überhaupt so weit kommen, wie es jetzt, wie der Stand der Dinge jetzt ist mit unserer Welt. Und die fossile Industrie, die wussten ja schon in den 60er, 70er Jahren schon Bescheid darüber, wie der Klimawandel aussehen wird. Die konnten damals schon ganz genau vorhersagen, dass es einen Meeresspiegelanstieg gibt und so weiter. Das heißt, gerade die fossile Industrie, aber auch die Agrarindustrie und so weiter, haben immer noch einen extrem hohen Einfluss. Und das Problem ist, glaube ich, dass die kurzfristigen Interessen aller Unternehmen immer noch wichtiger sind als das langfristige Denken. Witzigerweise hat der Dirk Steffens, der das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat, auch von dem Marshmallow-Test berichtet.
Ist ein bekannter Wissenschaftsjournalist, genau, den man aus dem Fernsehen kennt.
Genau. Von dem Marshmallow-Test berichtet, der zeigt, wie kleine Kinder ein Marshmallow haben können, also sofort, oder wenn sie 20 Minuten warten, könnten sie 2 bekommen. Aber sie entscheiden sich immer für das Jetzige, dass sie jetzt irgendwas bekommen. Und Erwachsenen geht es ähnlich. Der kurzfristige Erfolg ist immer wichtiger als das langfristige, nachhaltige. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem, auch was wir jetzt, was du beschrieben hattest mit den Tennisbällen und den Verträgen und so weiter. Aber ich finde es eine sehr gute Idee zu sagen, ich bin jetzt mal Vorreiter, vielleicht auch mit meinem Verein. Ich finde Verbündete und wir sind einfach mal nachhaltig. Oder ich fände es auch super, wenn zum Beispiel der Hamburger Tennisverband sagen würde, wir sind jetzt der erste grüne Tennisverband in Deutschland. Wäre ein super Marketinginstrument. Und da könnte man halt sagen, was sind meine eigenen Nachhaltigkeitsziele im Hamburger Tennisverband? Wie können wir recycelbare Bälle nutzen? Also, dass das von den Verbänden getrieben wird, dass man halt auch von jedem Einzelnen diesen Druck spürt, dass sich was verändern muss. Ansonsten wird es wahrscheinlich immer so weiterlaufen, ne? Wenn sich niemand berufen fühlt, irgendwas zu verändern.
Welche Akteure haben wir? Wir haben ja schon einige Themen so angerissen. Und wer trägt welche Verantwortung? Da können wir ja auch einmal so durchgehen. Also, wir haben jetzt über Hersteller, über Marken gesprochen. Die Ballmarke Dunlop. Das ist ja ein schönes Beispiel. Dann haben wir die Klamottenhersteller, die kennen wir alle aus dem Fernsehen. Dann haben wir als Akteur die Testimonials, die Profis, die vielleicht dann Role Model sein könnten. Der Dominik Thiem, der sagt, ich fahre nur noch mit der Bahn zu Turnieren hin und innerhalb von Europa spiele ich nur noch Turniere Und im Übrigen, ich entscheide mich jetzt für die nächsten 5 Jahre mit einem für ein Trikot und das nutze ich. Ne? Also 5 Hemden lasse ich produzieren und das war's. Und hey Leute, ich rufe euch zu Konsumverzicht auf. Da fängt's ja an.
Das wäre mal was.
Ne? Hier, ich will gar nicht, dass ihr hier ganz viel Adidas, Nike, was auch immer kauft, sondern es reicht doch, ein Hemd im Schrank zu haben. Ich versuche mal wirklich ein bisschen extrem das auch darzustellen. Was für Akteure haben wir noch? Wir haben die Landesverbände, wir haben den Deutschen Tennisbund, wir haben ATP, WTA, ITF, also die international natürlich auch gewisse Vorgaben machen können und
hast
Regeln.
Vereine, hast du die Vereine schon
gesehen? Vereine, Tennisvereine, ja. Danke, genau. Das Ehrenamt und natürlich die Trainer, die natürlich da auch einen gewissen Hebel haben. Mhm. Also wir haben, ich glaube, jetzt ungefähr 10 verschiedene Akteure oder Gruppen aufgezählt. Wahrscheinlich noch irgendeine Gruppe vergessen. Wer trägt da welche Verantwortung aus deiner Perspektive?
Also wie gesagt, glaube ich, dass die Profis mehr machen könnten. Also ich verstehe auch, dass sie sagen, das ist nicht mein Thema. Also es ist ihnen zwar wichtig, aber sie machen es nicht zu ihrem Thema. Das muss jeder selber entscheiden. Ich fände es super, wenn es mehr Green Leader geben würde, die genau das einfordern, auch von den Sponsoren, von den Herstellern. Ich glaube, da hat man auch am meisten Hebel. Wenn man sagen würde, Marke XY hat jetzt die grüne Linie von, weiß nicht, Sinner entworfen zum Beispiel. Ich glaube aber auch, dass die Verbände in der Pflicht sein sollten, viel mehr zu machen. Ich glaube, der Deutsche Tennisbund ist gerade dabei, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, habe ich der Webseite entnommen. Und dass letztendlich, genau, hier auch viel mehr Awareness da ist in den Führungsgremien, dass die Ehrenämtler natürlich auch angehalten sind, da zu schauen, was kann ich für meinen Verein tun. Ich glaube, das ist auch was, was die Vereine zusammenschweißen kann, dass man sagt, hier, wir sind jetzt Best Practice, ne, dass man diese auch teilt, dass zum Beispiel jetzt der Landesverband Hamburg mal schaut, welche Best Practices gibt es denn eigentlich in der Stadt, dass die das auch dann auf ihrer Webseite zum Beispiel darstellen.
Oder eure drei Plätze, die ihr jetzt anschafft.
Oder unsere drei Plätze, ist jetzt noch nicht fix, ich will da nicht zu viel verraten, aber genau, wir sind dabei zu überlegen, was man machen kann, dass man auch genau diese Themen mal teilt, also welcher Verein hat schon Solaranlagen, Wärmepumpe installiert, wie hat das funktioniert, was ist die Ersparnis davon, dass man auch sieht, was sind so Positivbeispiele und nicht immer nur zu gucken, wie kann ich eigentlich mich zurücknehmen. Das ist ja immer das Problem der Nachhaltigkeit, dass es mit Einschränkungen verbunden wird, eher so negativ behaftet. Ne? Also Umweltschutz, Klimaschutz ist ja eher was Negatives mittlerweile, leider. Dass man halt eher schaut, man nennt das auch Handabdruck erweitern. Wie kann ich eigentlich meinen persönlichen Handabdruck erweitern? Das heißt, wie kann ich die Strukturen beeinflussen? Ob das jetzt mein Job ist, mein Ehrenamt, meine Familie, Freunde. Was kann ich tun, um Nachhaltigkeit zu fördern? Das hat dann eher was Positives, als dass ich meinen CO2-Abdruck verringere. Das hat immer was mit Einschränkungen zu tun. Für mich war es zum Beispiel das Thema, ich schreibe das Buch. Und will man Wissen teilen mit den anderen? Und ich glaube, so ist ja jeder angehalten. Wie kann jede seinen eigenen Handabdruck erweitern? Angehalten, glaube ich. Oder auch Druck ausüben auf die Menschen, die man kennt. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir tun können, ist tatsächlich über diese Themen zu sprechen, diese Awareness zu steigern. Und da ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen. Weil oft ist die Diskussion gerade um Klimaschutz, Umweltschutz sehr populistisch, gerade in den Medien und sehr so schwarz-weiß gestaltet, aber es gibt da sehr viele Grauflächen und sehr viele Themen, über die man sich einfach besser unterhalten muss, konstruktiver, wie wir das jetzt über Tennisbälle zum Beispiel machen. Es gibt keine einfache Lösung und das Problem ist, glaube ich, die Menschen wollen immer eine einfache Lösung, die Zeiten sind komplex, es gibt viele Krisen, Kriege, man will einfach eine einfache Antwort, deshalb sind die Parteien wie die AfD ja auch so stark, die einfache Antworten haben, die jetzt oft nicht stimmen. Aber genau, dass man da halt mehr in die Diskussion geht und diese grauen Flächen für sich auch versucht zu besprechen.
Und wer kann was tun?
Ja, jeder kann was tun. Vereine, wie schon gesagt, können halt sehr, sehr viel auch tun in Sachen Sanierung der eigenen Gebäude. Ich glaube, man guckt immer erst auf die Sportplätze, mit denen man zu tun hat, Tennisplätze, wie ist da so der Zustand? Man wird auch nur handeln, wenn man handeln muss, wenn die Plätze jetzt nicht mehr so gut spielbar sind, wie bei uns der Fall ist. Das zum einen, man kann halt energetisch viel machen. Man kann auch ja so smarte Bewässerungsanlagen einbauen mit Timern zum Beispiel. Man kann LED-Beleuchtung anschaffen. Man kann auch in den Duschen diese Durchlaufsteuerung, dass weniger Wasser verbraucht wird, einsetzen, was auch überhaupt nicht teuer ist. Ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Man kann auch die Mitglieder fragen, wie sie sich einbringen können. Das überhaupt erstmal so zum Thema machen, dass man darüber auch kommuniziert. Also genau, Vereine, glaube ich, ist relativ klar, wo der Weg auch hingehen kann. Ja, jeder Spieler, jede Spielerin kann auch nachfragen. Glaube ich, das ist auch ein Thema. Wenn man Tennisklamotten kauft oder Material wie Tennisschläger, kann man auch nachfragen, gibt es nicht irgendwas Nachhaltigeres? Je mehr man das nachfragt, ne, der Konsument hat ja auch den Geldbeutel und kann damit dann Entscheidungen beeinflussen, hat dann auch schon die Möglichkeit, das zum Thema zu machen. Und wenn immer mehr Spieler, Spielerinnen das nachfragen, wird es dann auch beim Hersteller natürlich immer wichtiger in der Awareness.
Mhm. Und man kann natürlich auch die Tennisbälle durchschneiden und auf eine Anhängerkupplung.
Das geht immer.
Das war früher ganz oft der Fall, das sehe ich heute gar nicht mehr so oft, wenn wir damals zu Turnieren gefahren sind, erinnere ich gerade.
Ja. Und genau, Turniere ist auch ein Thema. Ich war jetzt am Roten Baum beim Herrenturnier, da fängt es ja auch schon an mit dem Abfallmanagement. Ja, da hast du überall Plastikbecher, wo ich auch denke, das geht anders. Also ich habe gehört, auf der OMA, die Online-Marketing-Rockstars, die ist ja immer hier in Hamburg, da gab es Mehrwegbesteck, das konntest du dann mit so einem digitalen System ganz einfach dir ausleihen, wieder abgeben, war 10 Euro Pfand darauf, hat wunderbar funktioniert. Das können Turniere natürlich auch ändern, Turniere haben auch einen großen Hebel. Ja, was bietest du da auch an Essen an? Ist das regional? Ist das vielleicht auch mit weniger tierischen Produkten besetzt? Wie gestaltest du halt auch vielleicht die Mobilität der Spieler? Hast du da Shuttle-Service mit Elektroautos und so weiter? Also du kannst auch, weiß nicht, grüne Zertifizierung vielleicht mal ausgeben für Turniere. Ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten. Man muss es halt nur wollen. Und ich glaube, es braucht so einen ersten Player, der da wirklich mal loslegt, ob das ein Turnier ist oder ein Verband ist. Und dann wird die Branche auch nachziehen. Aber bisher ist eindeutig zu wenig passiert.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, hatten wir auch vorhin im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, sind die Trinkflaschen. Von Waterdrop, aber auch in Paris gibt es diese Roland Garros Hartplastikflaschen. Ich glaube, bei relativ vielen Turnieren gibt es die mittlerweile. Und Profis achten darauf, dass sie eben nicht mehr diese billigen Einweg-Plastikflaschen benutzen. Da habe ich gemerkt, dass auch Kids dann angefangen haben, sich diese relativ teuren Waterdrop-Flaschen zu kaufen. Und das ist vielleicht so ein Used Case, den man ja gegebenenfalls auf andere Bereiche anwenden kann. Also wir bleiben beim Beispiel Tennisprofi, der eben sagt, ich habe nur noch ein Trikot mit meinem Namen hinten drauf. Da steht Sascha Zverev drauf. Und liebe Leute, Adidas schön und gut, aber ja, das ist nachhaltig, liebe Freunde. Kann man so ein Szenario weiterspinnen, vielleicht in anderen Bereichen, oder kann man da aus deiner Sicht irgendwie noch weitere konkrete Handlungsempfehlungen geben? Also wickel dein Griffband nur einmal im Jahr. Ich versuche jetzt wirklich so ganz plastisch mir ein paar Dinge vorzustellen. Lass deinen Schläger nicht so oft bespannen oder nur, wenn er reißt.
Ja, du siehst ja auch die Profis, die bespannen ständig neue Schläge. Auch beim Turnier hast du halt, glaube ich, nach 7 Spielen schon neue Bälle. Dann wird der Schläger gewechselt. Also muss das sein? Oder können es nicht auch 15 Spiele sein? Ne? Also da, glaube ich, das Verhalten der Profis ist schon sehr, sehr wichtig, wie du sagst, weil gerade Kinder da sehr stark drauf gucken und es ist halt wirklich ein Vorbildverhalten. Und das Zweite, was du sagtest, ist mir gerade entfallen. Ich hatte da einen Punkt.
Da muss ich jetzt selber überlegen. Kann ich wichtig gewesen sein, aber weiß ich jetzt auch nicht.
Fällt mir gleich wieder ein.
Ja. Du hast auf jeden Fall zum einen dieses Buch geschrieben, um die Welt, um deinen Handabdruck, wie du es nennst, besser zu machen, um deinen Mikrokosmos da zu optimieren oder da ins ökologische Gewissen reinzureden. Worauf wärst du persönlich bereit zu verzichten? Weil damit geht es ja eigentlich einher. Beim Tennis, wo sagst du, naja, wenn der Platz staubtrocken ist, ist mir eigentlich egal, ich kann auch im Dunkeln Tennis spielen im Winter. Ist nicht so wichtig, ob ich den Ball sehe beim Return. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Genau, ich habe, jetzt fällt mir wieder ein, was ich eben sagen wollte. Bitte. Ich habe noch einen Tennisschläger aus dem Jahr 1999.
Ja.
Das ist ein, ich mache jetzt mal Werbung für den Head Radical, den ich immer noch spiele. Genau, man kann nämlich auch den Tennisschläger sehr lange spielen. Der ist von der Qualität her noch fast genauso gut. Kommt zwar nicht mehr ganz so viel raus, wie alle sagen, aber letztendlich zählt ja, wie man damit spielt und wie die Kontrolle ist.
Und den spielst du noch?
Den spiele ich noch. Also ich bin schon immer auf der Suche gewesen nach einem neuen Schläger, weil die Griffe alle irgendwie anders sind bei meinem Schläger. Das ist so das einzige Problem, was ich habe. Der Schläger an sich ist immer noch top, finde ich. Genau, aber wieder zurück auf das Buch und meine Beweggründe. Ich habe das eigentlich deshalb geschrieben, weil ich halt selbst da sehr, sehr viel gelernt habe. Das war so eigentlich mein erstes Ziel. Also ich war so meine erste Zielgruppe. Und worauf würde ich verzichten? Ich würde es gar nicht verzichten nennen. Weil, also dadurch, dass ich jetzt sehr viel selber gelernt habe, bin ich sensibilisiert für sehr viele Themen. Ich bin auch irgendwann mal nach Hause gekommen und habe meinen Freund gefragt, ob wir nicht mal versuchen wollen, einen Monat vegan zu machen. Daraus sind jetzt fast 2 Jahre geworden. Wobei wir auch, wenn wir jetzt extern essen gehen, auch Fleisch und tierische Produkte essen. Aber es funktioniert wunderbar und es ist jetzt kein Verzicht, sondern wir essen halt was anderes. Also mehr Gemüse, weniger tierische Produkte und es ist genauso lecker. Mhm. Beim Tennis, gute Frage. Ich finde, die Bälle sind immer noch wichtig. Also wir beide haben auch im Vorgespräch gesagt, wenn die Bälle nicht gut sind, kriegst du sofort Armschmerzen.
Gesundheit.
Das hat dann auch was mit Gesundheit zu tun, genau. Das ist, finde ich, schon wichtig. Verzichten würde ich schon auch auf die Spielqualität, was den Platz angeht. Also wenn man jetzt in Spanien mal Tennis spielt, da wird der Platz, der kann der Platz gar nicht den ganzen Tag über gesprengt werden. Es ist halt einfach trockener und da muss man vielleicht auch sich mit ein bisschen umstellen, was die Spielqualität angeht. Genau, aber es ist eine gute Frage. Ich habe mir die selbst noch nicht gestellt. Ich glaube, es geht weniger um Verzicht, als um die Verhaltensweisen zu ändern und sie anders auszurichten.
Hm. Ich merke wirklich bei mir, ich glaube, ich bin nicht bereit, auf viele Dinge zu verzichten. Also ich muss mir da wirklich ganz tiefgehend Gedanken machen. Ich habe jetzt gerade ja selber Griffbänder hergestellt. Habt ihr ja auch welche hier gegeben, die du dann natürlich auch testen kannst, so wie die ökologisch abbaubaren Griffbänder. Tja, also ich habe nicht bei der Bestellung darauf geachtet, dass die besonders ökologisch sind.
Ja.
Ich habe auf die Qualität geachtet und ich habe eben darauf geachtet, dass die vernünftig anzuwenden sind und eine vernünftige Haltbarkeit haben. Ich habe nicht darüber nachgedacht, jetzt, da fängt es ja an, ja, dann zu sagen, okay, sind die biologisch abbaubar.
So. Was einfach genau eine Verhaltensänderung wäre. Man ist halt auch nicht so darauf trainiert, sage ich mal, dass du das automatisch dann mit recherchierst, wenn du was kaufen möchtest. Und ich glaube, genau wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, dass die Produkte erst von der Qualität her so sein müssen wie die anderen Produkte, die etablierten Produkte, sage ich mal, dass man dann auch erst bereit ist zu wechseln und dass das dann auch erst ein Argument ist für die Nachhaltigkeit und dass du schon die Möglichkeit hast, nachzufragen. Also wenn die Nachfrage insgesamt steigt, dann werden die Hersteller eher da umschwenken und versuchen, mehr nachhaltige Produkte auch herzustellen.
Hm. Ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt, wie du weißt, und habe ChatGPT mal gebeten, 5 radikale Forderungen für eine nachhaltige Tenniszukunft zu formulieren. Habe jetzt im Rahmen unseres Gespräches gelernt, dass du nichts von Verboten hältst. Und mein Gott, ich bin jetzt auch kein Befürworter von Verboten. Ich glaube, manchmal muss man wirklich relativ klar sagen, so wird es gemacht. Also,
Plastiktütenverbot zum Beispiel.
So, genau, was auch immer. Es gibt ein paar Dinge, da wird man nur eine Konsumänderung hinbekommen, wenn man ein Gesetz macht. Und bei anderen Dingen muss man dann vielleicht positive Anreize setzen, wo ich grundlegend auch ein großer Freund von bin. Aber ich kann ja mal sagen, was ChatGPT hier vorgeschlagen hat. Erstens, ein Verbot von Einweg-Tennisbällen im Amateurbereich. Ab 2027 dürfen im deutschen Freizeit- und Breitensport, dazu zählen auch unsere Punktspiele, nur noch wieder aufbereitete oder recycelbare Tennisbälle verwendet werden. Du musst jetzt gar nicht sagen, ob du dafür oder dagegen bist, sondern was meinst du, wie deine Mannschaft reagieren würde, wenn das käme?
Also ich glaube, dass sie erstmal positiv reagieren würden, weil das dann ja auch alle betrifft, ne? Jeder ist davon dann betroffen. Ich glaube auch nicht, dass jeder schon mit recycelten Bällen mal gespielt hat. Insofern wäre erstmal so, die Reaktion wahrscheinlich ist ja ganz interessant. Mhm. Ja, wäre, also ist eine gute These, wie ich finde. Und ich glaube, wir brauchen mehr Druck, auch in der Industrie. Und wenn es diesen Druck nicht gibt, dann passiert zu wenig. Aber ich glaube, wenn da sehr viel mehr Forschung und Mühe eingebracht wird, dann ist es auch möglich, mehr gute, qualitativ gute, recycelte Bälle herzustellen.
Hm. Zweitens, komplettes Verbot von Trinkwasserbewässerung für Sandplätze. Ab 2026 oder 2027, das Jahr ist ja eigentlich egal, ist die Bewässerung von Tennisplätzen mit Trinkwasser gesetzlich untersagt. Alternative Wasserkonzepte werden verpflichtend.
Wenn es jetzt kein drastisches Verbot wäre, finde ich es auch richtig gut. Wieder mit positiven Anreizen versuchen, Regenwasserzisternen zu bauen, Fördermittel dafür bereitzustellen, fände ich richtig gut.
Mhm. Und deine Mannschaft würde sagen, kein Problem.
Ja, die Frage ist immer, wie schnell bekommt man die Infrastruktur dann auch so ausgerichtet, dass wir mit Regenwasser arbeiten können. Das ist, glaube ich, so das Problem. Also rein technisch ist ja vieles auch schon möglich. Die Frage ist, wer finanziert es, wer macht es? Wie schon gesagt, im Verein ist viel ehrenamtlich unterwegs und da müssen wir halt schauen, wie können wir das so einfach gestalten und von der Finanzierung her Möglichkeiten schaffen, dass die Vereine da schnell agieren können.
Hm. Drittens, eine Rückbaupflicht für ungenutzte Tennishallen und Platzanlagen. Plätze und Hallen mit dauerhaft geringer Auslastung müssen umgenutzt oder zurückgebaut werden, zum Beispiel für Wohnraum oder Grünflächen. Kleine Ergänzung meinerseits. Eine Sache, die noch optimierbar ist, ist die Kooperation von Schulen mit Vereinen, mit Sportvereinen, aber insbesondere auch mit Tennisvereinen. Wir beide wissen, es gibt in der Regel sehr begehrte Tennishallenzeiten von 14 bis 22 Uhr. Vormittags stehen manche Tennishallen leer. Mittlerweile ist das auch, hat sich das auch stark geändert. Aber da ist ein gewisses Potenzial. Und da sind große, große Hallen, die ja auch beheizt werden, die teilweise nicht optimal genutzt werden. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig, und die auch nicht alle optimal gedämmt sind. Also da kann man, glaube ich, da hat man, glaube ich, einen relativ großen Hebel.
Ja.
Ja, wie siehst du das Thema? Oder diesen Vorschlag?
Ja, auf jeden Fall ein Thema. Also wir haben auch eine ganz normale Teppich-Tennishalle. Die ist im Sommer ja auch kaum genutzt. Wer spielt im Sommer gerne drin in der Teppichhalle?
Ja.
Wir haben aber auch eine Traglufthalle. Das heißt, das sind dann Plätze, die ganzjährig bespielbar sind. Und da geht der Trend ja auch hin, dass man diese Traglufthallen baut, sodass die Plätze dann halt wirklich dann auch voll ausgelastet sind. Das Thema, was macht man mit diesen ungenutzten Flächen, ist ja insgesamt auch ein Thema. Wenn wir uns hier in der Stadt angucken, es gibt ganz viele Office-Flächen, die ja auch nicht wirklich genutzt werden. Wie kann man die auch umwandeln in Wohnraum? Ich glaube, das ist grundsätzlich so ein Thema, dem man sich widmen sollte. Ja, du hast recht. Wie kann man die Tennishallen auch vielleicht multifunktional auch anderen Gruppen anbieten, dass da vielleicht, ja, weiß ich nicht, Tischtennis, Badminton, alles Mögliche gemacht werden kann. Wir haben auch eine Kooperation in der Schule, die allerdings dann Tennis spielt. Mhm. Ich glaube, da müssen Vereine oder können
im Sommer Vereine, beim SC Viktoria haben
auch im Winter.
In der Halle. Im Winter auch.
Genau.
Okay. Mhm.
Um die Plätze auch dann tagsüber auszulasten.
Mhm.
Und ja, da kann man, glaube ich, noch sehr viel mehr draus machen, ne? Dass man halt auch flexibler wird als Verein, dass man auch mehr andere Parteien reinholen möchte. Oft ist es ja auch so, na, das ist unser Verein, dann machen andere die Halle dreckig, also dass man da halt selber auch vielleicht ein bisschen flexibler sein sollte und selbst überlegen kann, ne, wie kann ich da halt noch andere, ja auch Beitragszahler sind es dann, ja, eine Einnahmequelle finden und die Hallen multifunktional ausstatten.
Mhm. Viertens, Ökosteuer auf Plastikprodukte im Tennis. 25% Steuer auf Einwegplastikprodukte im Tennis ab 2027, inklusive Verpackung, Grips, Dämpfer und synthetischen Saiten.
Das ist eine sehr schöne Idee. Die Frage ist, warum macht man das nur im Tennissport und nicht auch in anderen Bereichen?
Können wir erweitern.
glaube ich, sehr, sehr schwierig umzusetzen, leider. Mhm. Wie schon eingangs gesagt, auch die Lobbyverbände spielen da eine große Rolle. Wir haben ja jetzt auch, wenn man sich die Ernährungsindustrie anschaut, ne, also Fleisch und Milch sind Grundnahrungsmittel, da zahlst du viel weniger Mehrwertsteuer als auf Hafer. Milch darf es ja nicht heißen, sondern Drink, also Hafer-Soja-Drink ist ja eindeutig teurer. Warum ist das so? Also da spielen halt die Industrieverbände eine Riesenrolle, die Lobbyverbände. Und also schöne Idee, aber ich glaube, vor allem kurzfristig nicht umsetzbar.
Fünftens, CO2-Bilanzen verpflichtend für alle Tennisveranstaltungen ab 2026. Turniere ab Verbandsebene dürfen nur mit veröffentlichter CO2-Bilanz stattfinden, für maximale Transparenz und Glaubwürdigkeit.
Auch eine schöne Idee. Ich würde sogar erweitern, weil die CO2-Bilanz, die umfasst ja zum Beispiel nicht den Wasserverbrauch. Warum ist es da nicht so ein Mini-Nachhaltigkeitsbericht?
Okay.
Da wäre dann alles abgegolten quasi. Also es gibt ja innerhalb eines Nachhaltigkeitsberichts, es gibt ja die große CSRD, Corporate Sustainability Directive, jetzt ein bisschen eingeschränkt wurde leider, dass bestimmte Unternehmen verpflichtend ja angehalten sind, Informationen preiszugeben. Also einerseits, welche Auswirkungen hat das eigene Unternehmen oder jetzt halt die Veranstaltung auf die Umwelt oder auch auf soziale Aspekte. Das ist dann nicht nur CO2, sondern auch Wasserverbrauch, Mikroplastik und so weiter. Auf der anderen Seite auch, da macht man so eine Art Wesentlichkeitsanalyse, dass man guckt, welche Auswirkungen hat eigentlich der Klimawandel auf mein Unternehmen, also auf meinen Verein. Das ist auch so eine Art Risikomanagement, dass man schaut, welche finanziellen Auswirkungen kommen eigentlich auch auf mich zu. Mhm. Wie muss ich mich da umstellen? Insofern hat das Ganze sogar auch was Positives, weil die Zukunftsfähigkeit dann gesichert wird. Mhm. Also würde ich es halt nicht nur auf die CO2-Bilanz, sondern auch auf so einen Mini-Nachhaltigkeitsbericht sogar erweitern.
Mhm. Bin ich mal der ehrenamtliche Turnierveranstalter oder der ehrenamtlich Tätige, der sagt, wann soll ich denn das noch machen? Also da wissen wir beide, bevor ich jetzt irgendwelche bösen E-Mails bekomme von
Absolut.
Leuten, habt ihr den Schuss nicht gehört? Wohl wissend, wie Zeit das in Anspruch nimmt. Du bist ja selber auch ehrenamtlich tätig, habe ich gelernt. Dass du dann eben noch so, naja, ich sag's mal negativ, Papier produzieren musst, was keiner liest. Das kriegt man, glaube ich, auch sehr, sehr schwer dargestellt. Aber ich glaube, man könnte ja auch wiederum positiv sagen, dass die Verbände oder der DTB Handlungsempfehlungen
ausspricht. Absolut, genau.
Und knackig und verständlich. Und vielleicht sind es einfach nur 10 Punkte und eben nicht 45 Seiten.
Genau, es geht gar nicht um die Länge und um die Tiefe, auch was diese Nachhaltigkeitsberichte angeht. Da bin ich auch kein Fan von, dass man jetzt zu stark in alle Details geht. Aber es geht darum, die wesentlichen Punkte erstmal zu identifizieren. Und du warst ja auch bei den radikalen Thesen. Das ist ja jetzt nichts, was wir kurzfristig machen müssen. Aber du hast recht. Also wer macht das Ganze? Das ist auch in der Wirtschaft ein Thema, ein Riesenthema. Wer beschäftigt sich mit dem Thema? Wer setzt es dann um? Ich glaube, dass man das schlanker aufstellen kann. Kurz und knackig ist die Devise. Und wenn die Verbände oder verschiedene Player da halt auch Blaupausen entwickeln würden, dann kann man es kopieren und für sich selbst quasi ausfüllen. Wäre das doch wunderbar.
Hm. Nun haben wir ja wirklich einen Galopp gemacht durch viele, viele Themen. Gibt es aus deiner Sicht jetzt noch ein, zwei ganz, ganz wichtige Botschaften, die du hast, bezugnehmend auf das Thema Tennis und Nachhaltigkeit? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe, irgendwas, was ich nicht angesprochen habe, wo du aber jetzt in der Vorbereitung vielleicht auch gesagt hast, das wollte ich unbedingt loswerden.
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir heute ja auch schon gemacht haben, ist darüber zu sprechen, dass man überhaupt erstmal auch im Verein über das Thema spricht. Ne? Wie du eingangs auch gesagt hast, müssen wir den Platz den ganzen Tag über unfassbar lange und viel sprengen. Platzwart sagt ja, wegen auch der Qualität. Dass man sich darüber unterhält und dass man auch verschiedene Sichtweisen zulässt und schaut, was sind Abwägungen, was kann man kurzfristig ändern. Vielleicht gibt's im Verein auch was, LED-Beleuchtung zum Beispiel. Dass das, glaube ich, schon so der erste gute Schritt ist. Und ja, dann kann die Welle sozusagen losgehen, dass wir auch mehr Nachhaltigkeit in unserem Tennissport haben.
Hm. Plastikflaschenverbot, wenn es auf der ATP-Tour geht, bei Wimbledon oder bei Grand Slam, dann sollte es auch bei einem Tennisverein gehen. wenn man ein gutes Angebot schafft durch einen Wasserspender, wo man sich Wasser zapfen kann.
Ja.
Also
genau, jeder Verein kann ja überlegen, was können wir hier auch im Kleinen machen? Wie können die Mitglieder auch vielleicht Ideen sogar einbringen? Weiß nicht, dann hat man vielleicht 10 Nachhaltigkeitsspielregeln oder ja, Regeln hört sich immer so blöd an, aber vielleicht auch Ziele sich setzt als Verein, da möchten wir hin, fände ich auch eine gute Idee.
Wir können das ja so machen, dass wir einfach mal die Hörer aufrufen, mir eine Nachricht zu senden über Instagram oder über LinkedIn, je nachdem, mit ihren Vorschlägen, mit ihren Handlungsempfehlungen, mit ihren Best-Practice-Beispielen, mit ihren Use-Cases und dann sagen, wir machen das bei uns, bei unserem TC Schieß mich tot folgendermaßen und haben die und die Erfahrung damit gemacht. Eventuell melden sich ja ein paar. Und dann entsteht da vielleicht in einem Jahr oder wann auch immer nochmal eine neue Folge daraus. Ich habe ja auch im Vorfeld Kontakt aufgenommen mit dem einen oder anderen Tennishändler. Die machen ja auch einige Dinge. Das möchte ich aber offen gestanden erstmal kritisch durchleuchten auch, bevor ich hier kostenlos Reklame mache für irgendwelche Dinge, die ich noch nicht 100% durchdrungen habe. Man muss ja auch dann sehen, was ist Greenwashing, was sind einfach nur, oder was sind vielleicht auch richtig sinnvolle Aktionen, wo ist der Profi, da werde ich jetzt auch mal drauf achten, der mit positivem Beispiel vorangeht, würde mich auch sehr interessieren, also ich bin da auch jetzt ein Stück weit sensibilisiert oder neugierig geworden und werde das Thema dahingehend weiter verfolgen, und würde mich freuen, wenn da der ein oder andere sich dann meldet und dann schauen wir mal, was da so für Nachrichten eintrudeln. Ich habe im Hinterkopf immer den Hörer, der neugierig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, die war 13 Jahre bei Google. Wie ist denn das da? Weil es ist ja schon ein prominenter Arbeitgeber, ein sehr begehrter Arbeitgeber, der auch sehr gut bezahlt, habe ich gelernt. Wie kann das denn sein, dass die nach 13 Jahren da aufhört und ein Buch schreibt? Aus der Perspektive des Hörers, ich hoffe, das ist keine zu persönliche Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert.
Ja.
Und dann muss ich auch nochmal zurückspringen auf den Beginn unseres Gesprächs und dich zum Thema College-Tennis fragen, weil das auch viele interessiert, wie das ist da in San Diego, dann College-Tennis zu spielen und so. Aber eins nach dem anderen, vielleicht magst du uns oder dem Hörer dann auch mal mitteilen, wie ist denn das bei Google und warum hast du da aufgehört?
Ja, sehr gerne. Also ich finde Google nach wie vor ein super Unternehmen. Ich war da total happy, 13 Jahre, wie du gesagt hast, auch in verschiedenen Funktionen. Ich war im Vertrieb ganz lange, habe eine interne Rolle gehabt, Business Development gemacht, war in einem Team, das sich Consultancy Partnerships, das müssen wir nochmal machen, Consultancy Partnerships nennt. Und hat das, glaube ich, so ausgereizt, was mir Spaß gemacht hat an Rollen, die es jetzt auch in Deutschland gibt, weil letztendlich ist Google ja auch in Deutschland eine Sales-Organisation und alles, was so strategisch stattfindet, dann eher doch in den USA liegt an Jobs. Und ich war so ein bisschen satt, muss ich sagen. Auch die Themen haben mich dann nicht mehr ganz so interessiert wie noch am Anfang. Die Leute, die bei Google arbeiten, sind wirklich super. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und insgesamt wollte ich dann am Ende doch was ganz anderes machen. Und das Thema Nachhaltigkeit kam dann irgendwie zur passenden Zeit. Ich mag so komplexe Themen sehr gerne. Und so hat sich das ergeben. Und insofern bin ich jetzt auch gar nicht mit einem schlechten Gedanken gegangen, sondern auch mit Tränen in den Augen. War eine tolle Zeit. Und jetzt ist halt ein neuer Abschnitt angefangen, auf den ich mich auch sehr freue.
Jetzt schreibst du ein Buch nach dem anderen.
Vielleicht kommt noch ein zweites. Momentan aber noch keine konkrete Idee.
Okay. Aber hast ein bisschen Blut geleckt auch, genau, was das Thema Schreiben angeht. Du bist bei LinkedIn sowieso zu erreichen, falls irgendein Hörer sagt, ich will die mal einladen als Gastreferentin.
Auf jeden Fall.
Natürlich, um dein Buch irgendwie zu promoten, das ist ja, steht ja auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist überhaupt ja gar nicht dein Ansinnen. Das ist ja eher so mein Ansinnen, dass meine Gäste, wenn man sich die Mühe macht, ein halbes Jahr Dinge aufzuschreiben, ich finde, dann hat man das auch verdient, das entsprechend auch promoten zu dürfen, weil sonst hat man es ja nur für sich geschrieben, wobei das ja auch sicherlich sehr erfüllend sein kann. Okay, soviel zum Thema Google und dann San Diego. Ich habe den Schlachtruf schon wieder vergessen.
Go Aztecs.
So, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die College-Tennis gespielt haben, da geht's ja ab wie Schmidts Katze. Also man sagt so, Dominik Köpfer, der hat College-Tennis gespielt. Also wenn du College-Tennis gespielt hast, dann bringt dich nichts mehr aus der Ruhe im Anschluss, weil die Atmosphäre und die Rahmenbedingungen dort sehr, sehr hart sind. Also ich habe gehört, da wird reingeschrien, da wird geschummelt, da wird, also so typisch amerikanisch auch, gejubelt. Also als wenn du eben gerade das Tor zur Fußball-WM für dein Land geschossen hast, so wird ein Breakpoint gefeiert. Ist das so oder ist es ein Klischee oder ist es vielleicht nur bei den Jungs so und bei den Mädchen nicht? Wie ist das?
Also witzig, dass du das sagst. Bei uns waren jetzt gar nicht so viele Zuschauer, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch nochmal ein Unterschied zwischen Herren- und Damentennis. Ich habe es sehr fair empfunden tatsächlich, aber es ist halt sehr intensiv. Also man hat fast eigentlich jeden Tag Training, also Montag bis Freitag, auch teilweise zweimal am Tag, Krafttraining, Konditionstraining und so weiter. Ich habe es jetzt aber nicht als Belastung empfunden, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und du hast halt wahnsinnig viele Punktspiele. Also wir in Deutschland oder ich jetzt, weiß nicht, habe 4, 5, 6 Punktspiele maximal im Sommer, dann nochmal im Winter. Und wir hatten dann schon so 25 Spiele pro Saison und hast dann teilweise Freitag Punktspiel, Sonntag Punktspiel. Dann ja fliegt man dann meistens auch, weil die Distanzen so groß sind, mal auch nach Hawaii zum Turnier oder zum Punktspiel.
Punktspiel auf Hawaii?
Genau, oder nach Las Vegas, ne, gibt's halt verschiedene Conferences, die dann auch verschiedene Orte beinhalten und da musst du dann halt logischerweise auch zum Auswärtsspiel hinreisen. Dann gibt's nochmal Nationals, da waren wir in Florida. Insofern, genau, ist die Reiseintensität schon sehr hoch, die Frequenz sehr hoch, aber man lernt halt viel kennen, also ob das jetzt die Orte sind, wo man ist, die Leute, sind halt sehr viele internationale Studenten da. Wir hatten bei uns im Team auch einen aus Mexiko, eine aus Finnland, eine Schwedin. Und ja, das ist halt schon total auch kulturell sehr wertvoll, ne, dass man halt viele neue Leute kennenlernt. Und es war einfach eine super Erfahrung. Also ich würde aber sagen, dass es ausschließlich positiv geprägt war und dass ich da keine negativen Erfahrungen gemacht habe, was jetzt Fans angeht. Also kann okay. Ich jetzt nicht bestätigen.
Aber Leistungsdruck ist schon enorm, kann man das so sagen?
Ich glaube, das hängt auch sehr stark vom Trainer ab, von der Schule oder Uni, wo man ist. Unser Trainer war immer sehr, sehr angenehm, würde ich sagen. Da habe ich eigentlich nie Druck empfunden. Kann man sich wahrscheinlich dann eher auch selber machen, wenn man sehr ehrgeizig ist. Das habe ich nie empfunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Unis gibt, wo sehr, sehr Vordruck da ist. Gerade von den Trainern steckt ja noch mehr Geld drin. Da ist es ja auch ein bisschen finanziell nochmal anders als in Deutschland, wo da auch viel Geld reinfließen muss aufgrund der Reiseaktivität. Man kriegt ja auch Klamotten und Schläger, alles dann umsonst. Insofern ist das, glaube ich, muss man das differenziert betrachten.
Und in San Diego kann man es auch aushalten, oder?
Ah, super, ja. Also es ist echt ein so richtig gutes Klima. Ich glaube, du hast da fast jeden Tag auch so Temperaturen, dass du angenehm rausgehen kannst, wenig Niederschlag, was natürlich jetzt auch zum Nachteil wird, was Klimawandel angeht. Aber das Klima ist schon sehr trocken, sehr angenehm. Ich bin auch wirklich fast sportsüchtig geworden, als ich da war. Und ist ja schön am Strand, wobei auch sehr stark auf Autoverkehr ausgerichtet. Hat sich vielleicht jetzt auch geändert, dass da sehr viel oder weniger Mobilität möglich ist. Mit Rad und Bahn kommst du nicht weit, dass du dann doch ein eigenes Auto brauchst. Aber das kann ja auch ein E-Auto sein.
Und wie oft bist du rüber nach Mexiko zum Feiern?
Ich war Gott sei Dank schon 21, dass ich das gar nicht musste.
Ah, okay.
Aber ich weiß nicht, 2, 3 Mal war ich drüben. Okay. Aber nicht wirklich häufig.
Ist ja eine Grenzstadt, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung
Tijuana
habe.
Tijuana ist an der Grenze. Tijuana. Und genau, ich glaube, San Diego liegt ungefähr 30 Minuten oder so entfernt.
Stark. Silvia, ich mache ja mit jedem Gast das Tennisabitur.
Oha.
Und du siehst, ich habe hier keinen Zettel vor mir ausgebreitet und wir sind ja ungefähr zur gleichen Zeit groß geworden. Du hast ja sicherlich auch ein Idol gehabt, oder? Oder gar nicht?
Puh, gute Frage.
Ja, also
ich glaube, Steffi Graf fand ich schon gut, ja. Muss Steffi Graf gewesen sein.
War das so?
Ich denke.
Ja, weiß ich nicht. Also ich fand als erstes John McEnroe überragend und dann Boris Becker. So, und
ja, Boris Becker natürlich auch. Also Steffi Graf ist halt mehr als Frau so ein Idol, ne, weil die Spielweise dann vielleicht auch ein bisschen ähnlicher ist. Aber ich habe ja auch so einen schönen Rückhand-Slice wie Steffi.
Hast du den abgeguckt?
Abgeguckt bestimmt oder einfach intuitiv so gemacht, weil es ein schöner Schlag ist. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, der Slice. Ja. Der kommt wieder.
Er
kommt wieder. Und ich würde dir ein paar ganz simple Fragen stellen zu Steffi Graf. So aus dem Kopf jetzt, spontan. In welchem Jahr hat Steffi Graf den Golden Slam gewonnen?
Eieiei. 93.
Dün, 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 dün. 88.
Ah, oh, okay. War ich gar nicht so weit entfernt.
Wo fanden die Olympischen Spiele in dem Jahr statt?
Seoul.
Stark. Guck mal. Das ist ein guter Punkt. Und in wie viel Grand Slam-Finals war sie hintereinander in dem Zeitraum ungefähr? Also 88, 89, 90, nagel mich nicht drauf fest. Das muss ich jetzt jeder auch selber hart ergoogeln. Aber ich meine, eine Zahl im Kopf zu haben, das ist jetzt so, bin ich mir zu 80-90% sicher.
Also innerhalb von 3 Jahren ungefähr, oder?
Genau. Wie oft war sie hintereinander im Grand Slam-Finale?
12 Mal.
Ja.
Ach echt?
Ja.
Okay, habe ich jetzt geschätzt.
Wahnsinn, oder?
Ja, Wahnsinn.
Ja, wirklich Wahnsinn. Weil das kommt auch ein bisschen, also Tennisabitur bestanden. Ah, ja.
Vielen Dank.
Gar keine Frage. Aber das kommt immer viel zu kurz. Was die gewonnen hat, wie früh die auch schon auf der Tour war. Ich glaube mit 13 das erste Profi-Match. Mhm. 13. Ja, wie lange die denn da oben mitgespielt hat und wie viel Grand Slam-Turniere die gewonnen hat, wie lange die Nummer 1 war. Ich glaube 377 Wochen oder so war die Nummer 1.
Wahnsinn,
unfassbar, ja. Ne?
Und auch wie sie es geschafft hat, in den USA jetzt zu leben, also
ja.
Ne, kaum ist Aufmerksamkeit erzeugt.
Mit so einem prominenten Partner.
Mit dem Andries zusammen, ja. Ja, echt toll.
Und die spielen ja Pickleball wie die Verrückten. Hast du eine Meinung zum Thema Paddle oder Pickleball? Oder
ja, egal? Ja, also ich habe noch nie Paddle gespielt, muss ich zugeben. Ich wollte es immer mal machen, auch im Urlaub, aber irgendwie passte das nicht. Und mittlerweile denke ich, dass Tennis mir, glaube ich, doch mehr Spaß macht, weil man dann noch mehr laufen muss. Also ich mag dieses Laufen ganz gerne. Mhm. Aber ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde es super, dass es das gibt. Ich glaube, in Spanien gibt es ja auch mittlerweile weitaus mehr Paddleplätze als Tennisplätze. Es ist auch einfacher, jeder kann da einfacher ran und das lernen. Und Tennis ist ja schon eine komplizierte Sportart, wo du halt Jahre brauchst, bis du dann vernünftig spielen kannst. Insofern, ja, finde ich super, dass das gibt, dass der Zugang dazu halt auch da ist. Ich glaube, bei Victoria planen wir auch einen Paddleplatz zu bauen. Insofern, ja, warum nicht?
Wunderbar. Prima, dann bleibt mir jetzt nur noch mich herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit. Das Buch heißt Das fehlende Narrativ von Sylvia Tornier. In den Shownotes steht der Link. Gibt es eine bevorzugte Bestellmethode? Oder
also gerne direkt beim Ökom Verlag.
Beim Ökom Verlag kann man das bestellen. Dann werde ich diesen Link auch in die Shownotes reinpacken halt. Und dann kann man das da direkt bestellen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die Denkanstöße. Mehr können wir ja auch nicht abbilden hier im knapp einer Stunde Gespräch. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Manchmal ist das so, das wirst du auch erleben. Da werden dich vielleicht Leute darauf ansprechen und sagen, hey, ich habe den Podcast gehört, war ja totaler Quatsch. Wie soll das denn gehen? Also das wirst du sehen. Das geht doch gar nicht alles. Oder vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der positiv sagt, fand ich sehr interessant. Und ich versuche bei mir im Verein jetzt die Leute zu nerven und einige Dinge zu verändern. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Prima.
Also hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und mal schauen, was wir an Feedback bekommen.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke. Ciao. You cannot be serious.
Die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Zöcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.